So, die Freistätte, 4. Mose 35, ich würde vorschlagen, im Anbetracht dessen, dass man so ein bisschen, wie soll ich sagen, Suppenkoma jetzt gefährdet ist, dass das Essen so gut war, dann lesen wir einfach mal, wo war ich denn? Meine
Ist jemand des Lesens mächtig?
Der möge sich bitte melden, um das dann eventuell zu lesen. 4. Mose 35, wir haben den Vers 9 bis 13. Freiwillige vor. Also den Josua, da ist etwas ausführlicher, aber uns reicht eigentlich hier schon mal der Text. Möchte jemand?
Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, sollt ihr euch Städte bestimmen. Zufluchtsstätte sollen sie für euch sein, dass dorthin ein Totschläger fliehe, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Und die Städte sollen euch als Zuflucht vor dem Rächer dienen, damit der Totschläger nicht sterbe, bis er angesichts der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Und die Städte, die ihr hergeben sollt, sollen 6 Zufluchtsstädte für euch sein.
Danke. Wir sind jetzt auf unserem Weg nach Kanaan schon über den Jordan. Und wir haben jetzt das Gemeinwesen so gestaltet, dass auch hier Proselyten, also Leute, die sich dem Judentum angeschlossen haben, auch unter diese Gesetze, unter dieses Gesetz hier fallen. Egal wer einen versehentlichen Totschlag gemacht hat, kann in diese Freistadt fliehen, um dort letztendlich sicher zu sein. Aktuelles Beispiel, man denkt vielleicht, oh, das ist der Schnee von gestern, ja, weit weg, weit weg. Nein, die Blutrache in Nordalbanien regelt das sogenannte Kanun, das Gewohnheitsrecht, und ist also nicht unbedingt nur ein alttestamentliches Relikt, sondern auch heute in Tet gibt es einen sogenannten Blutracheturm. Ich habe hier mal 2 Bilder, den einen links etwas weiter, den anderen rechts etwas näher dran. Dass man also sieht, das ist nicht irgendwie etwas, was ganz weit weg ist. Das gibt es heute auch noch, nicht nur dort in Albanien, sondern eben auch. Jetzt schauen wir uns den Turm noch mal ein bisschen näher an. Von innen, so sieht die Tür aus. So sieht es unten aus, eine Leiter, aber bitteschön, keine Treppe, sondern nur eine Leiter. Der möchte ja allein bleiben da oben. Ja? Und auf einem Felsen letztendlich aufgebaut, dieses Türmchen. Und so sieht es dann oben aus. Naja, nicht unbedingt einladend, aber man sieht doch, die Einsamkeit plagt ihn. Ein Fenster ohne Glas. Also da möchte ich auch im Winter, Albanien ist kalt und dort in den Ausläufern der Alpen ist das durchaus auch etwas kühler als die Polizei erlaubt. Ja, diese Frage nach den Freistädten hat schon manchen bewegt, auch in der Literatur, in einem Lied von Woltersdorf wird uns das nahegebracht. Wer kann mir die Freistatt sagen, die dem Sünder offen steht, wenn er unter Furcht und Zagen nach Errettung seufzt und sieht? Keiner weiß ich als die Wunden, welche Gottes Lamm empfing, das von Liebesmacht gebunden in des Todes Rachen ging. Also wir sehen auch in Liedern, ist die Freistatt nicht unbekannt. Wenn man jetzt heute jemanden fragen würde, selbst Theologiestudenten würden wahrscheinlich sagen, Freistaat, ist das so Freihandelsabkommen und so weiter der heutigen Zeit? Nein, man würde es wahrscheinlich nicht kennen. Und wer der normale Bibelleser ist, da auch wahrscheinlich nicht ganz so mit dabei. Zufluchtsstätte als eine Einrichtung Gottes, ja, die wo hier die höchste Hand letztendlich dafür garantiert, dass dem etwas unwillentlich passiert ist, hier nicht zu Schaden kommt und für das Ungeschick, was ihm da passiert ist, letztendlich auch mit seinem Kopf hinhalten muss. Die Verordnung ist ein Stück des levitischen Gesetzes und in Hebräer 10, Vers 1 heißt es, das ganze Gesetz den Schatten gehabt der zukünftigen Güter. Also auch das zählt letztendlich zu dem Schattenwerk und hat uns auf Christus hin eine ganze Menge zu sagen. In Josua 21, 13 bis 18 heißt es dann, dass es Priesterstädte sind. Und das macht einen besonderen Unterschied gegenüber den anderen Städten aus, weil wir nachher sehen, der Hohe Priester hat dort in der Freistadt eine besondere Funktion. Ich komme da nachher noch drauf zu. Freistädte sind verordnet und haben zwei wichtige Zwecke. Einmal Zufluchtsstätte und zum anderen dann auch das Vorbild auf Christus als die Zuflucht überhaupt. Ich möchte in 5 kleinen Punkten den Totschläger, den wir uns anschauen, dann den Bluträcher, die Freistadt, die Flucht und der Hohe Priester. Und dann ist das Ganze nur noch auf Christus hin zu sehen. Einmal der Totschläger. Der Totschläger war immer jemand, 5. Mose 19, Vers 5 haben wir ein Beispiel. Dort wird ganz explizit ausgeführt, was unter diese Freistadtbegünstigung dann kommt. Dort wird das Beispiel genannt, 2 sind im Wald, hacken Holz, dem einen rutscht die Axt aus oder springt das Eisen vom Stiel herunter und haut dem anderen ein Loch in den Kopf rein und der liegt da nieder und stirbt. Und dafür kann er ja wirklich nichts, außer er hat ihn vorher manipuliert, aber das denke ich nicht. Jedenfalls wird dann dort deutlich gemacht, nach dem damaligen Recht war dieser Totschläger jetzt eigentlich vogelfrei. Er hätte aufgrund der damaligen Gesetzgebung von dem nächsten Verwandten auch zur Strecke gebracht werden müssen. Und um diesen unwillentlich geschehenen Totschlag ein wenig abzumildern, es ist und bleibt eine Tragödie, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dass Gott dafür vorgesorgt hat, dass dann eine Freistatt da sein kann für den, der also hier dem dieses Missgeschick passiert ist. Das erste, das Gesetz war gebrochen. Das ist die Voraussetzung dessen, wenn wir jetzt die 3 Sachen uns anschauen, wie unter denen diese Beachtung findet. Das Gesetz musste gebrochen werden. Und das Gesetz hieß damals, wer einen anderen zu Tode bringt, Blut für Blut. Ja? Wenn wir das in 1. Mose anschauen, dann haben wir es ganz deutlich. Gott hat den Schutz des Menschen bestimmt. Wer Menschenblut vergießt, heißt in 1. Mose 9, Vers 6, der soll auch getötet werden. Das heißt, Blut für Blut. Und jetzt ist es hier, das Gesetz ist gebrochen. Der Übertreter hat auch in dem Falle die Konsequenzen zu tragen. Das ist 2. Mose 20, Vers 13. Die Folgen der Übertretung eigentlich Tod. Das wäre die klare Folge aus 1. Mose 9. Und jetzt, es ist verständlich, dass demjenigen, dem dieses Missgeschick passiert ist, natürlich die Angstperlen nicht nur im Nacken, sondern überall stehen. Jetzt ist er eigentlich gewärtig, freiwillig und er muss damit rechnen. Und das ist einfach Usus gewesen damals auch. Jetzt bin ich auch dran, egal wie es so gewesen ist. Jetzt haben wir natürlich hier ein Bild auf das Neue Testament hinbezogen. Was für ein Bild dürfte das sein, der Totschläger? Einfach zu erraten. Es ist der neutestamentliche Sünder. Ja, wir denken ja immer, oh, wir sind alle so gut. Nein, der neutestamentliche Sünder bedeutet nichts anderes als alle Menschen sind Sünder. Ich meine, so an Fasching zu singen, wir sind alle kleine Sünderlein, das geht uns locker über die Lippen. Aber dann wirklich zu sagen, nein, ich bin mit Haut und Haaren Sünder. Wir sind die Totschläger, das ist letztendlich damit gemeint. Ja? Und Römer 3, 23 kommt keiner heraus. Wir sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Das ist unser Zustand. Ich bin und bleibe Sünder bis zum letzten Atemzug. Und wenn ich Jesus gefunden habe, gleich, dann bin ich ein gerechtfertigter Sünder, ein freigesprochener Sünder. Und wenn das Wort Gottes mich nicht immer deckeln würde, ja, lasse ich es weg, dann würde ich sagen, im rechten Augenblick kommt dann das wie ein Vulkan raus, dass man hier eigentlich zu, nicht der Heidelberger Katechismus sagt, wir sind geneigt, Gott und den Menschen zu hassen. Das ist unsere wahre Natur. Und als Christ braucht uns nur jemand anspieksen, dann sind wir auch in dieser Richtung ganz schnell unterwegs. Ich hatte das auch schon mal in einer früheren Sache ausgeführt. Wir sind und bleiben Sünder. Von Geburt. Ein zweites. Wir sind Übertreter aller Gebote. Ja, Martin.
Also ich habe das jetzt so verstanden, dass die Freistädte eigentlich nur für Leute sind, die aus der See gesündigt haben.
Ja, also Totschlag.
Dann wird wahrscheinlich noch ein Prozess kommen, der dann...
Da kommen wir noch drauf, Der kommt nicht, also er kommt jetzt nicht, wie soll ich sagen, er geht doch rein und fertig und so, kostenlos, frei, also, und wir haben schon lange auf dich gewartet, so, also nicht, das ist nicht der Fall. Ja, sondern
aber
er wird.
Bei Jesus können wir ja mit jeder Sünde, also nicht nur die aus Versehen begangen.
Warte noch kurz, das kommt alles noch. Ja, ich weiß, du bist schon kitzelig und nicht. Jetzt wollen wir doch hier die Auflösung schon haben, nicht? Also, das ist ja so. Ja, also, wir sind Sünder und Augustinus sagt diesen Satz: nicht sündigen. Ja, nicht. Wir können nicht sündigen. Also wir sind einfach in diesem Kreislauf von Sünde und Tod hineingesperrt. Da können wir machen, was wir wollen. Wir können nicht sündigen. Wir sind Totschläger, Gottesmörder und Serienmörder. Alles zusammen. Seelenmörder. Gottesmörder oder was hast du? Serienmörder? Ein Seelenmörder. Nicht Serienmörder. Hat ich Serienmörder gesagt? Also nein, Seelenmörder. Das ist okay. Also das ist nicht gleich okay. Ja, wir sind bis zum letzten Atemzug, habe ich gesagt. Ich habe hier meine Disputation und zwar von Luther. Da komme ich nachher gleich noch drauf. Ja, das heißt, wir brauchen eigentlich als Sünder auch eine Freistatt. Und diese Freistatt, kann man sich denken, ist Golgatha. Dort können wir als Mörder, ja, dort können wir Zuflucht finden und haben auch das Recht, dorthin zu gehen. Gott hat seinen Sohn dort gegeben und das ist der Ort, der einzige Ort auf dieser Welt, wo wir letztendlich diesen freien Zugang auch haben, als diese Freistatt es uns bietet. Ja, mutwillig und frische Missetäter. Ich habe mal eigentlich diese Dinge alle so notiert. Da kann man sich irgendwo auch wiederfinden. Dann wollen wir zu dem Bluträcher. Der Bluträcher. Tötungsdelikt im Alten Testament, ich hatte es schon gesagt, aus Versehen ist da ein Mord, ein Totschlag und die deutsche Rechtsprechung unterscheidet ja auch zwischen Totschlag und Mord. Ja. Und das ist doch eine wichtige Sache. Der Bluträcher ist natürlich im ersten Moment der Verwandte. Aber was für Bluträcher gibt es noch? Ja, wie, gibt es da noch welche? Ja, es gibt noch einige andere. Die meiste Beleidigung, die wir generell auf uns laden, und jetzt übertrage ich schon wieder ein klein wenig, ist Gott, der sein Gesetz gegeben hat. Und wir hören in 5. Mose 27, 26, verflucht sei jeder, der nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tut. Das heißt, Gott ist äußerst darauf erpicht, nicht mal sagen, dass dieses Gesetz ein Stück weit zur Geltung kommt, das er ja aufgestellt hat. Und er sorgt jetzt einfach auch dafür, dass dieses Gesetz zu einem Rächer für uns wird. Es ist ein ernster und ein erbitterter Rächer. Dieses Gesetz ist nicht so einfach zu erledigen. Es ist ein starker und gewaltiger Rächer. Und dieser Rächer bestraft mit dem Tod. Ich hatte schon mal dieses Beispiel gebracht, 6 Kilometer zu schnell gefahren und noch nie das Gesetz in der Autofahrbranche überschritten und schon ist man 125 Euro los. So schnell geht das, obwohl man es vielleicht gar nicht so richtig wollte. Das ist der erste. Das Gesetz ist ein Rächer. Ich werde am Gesetz gemessen. Und dadurch, dass ich das Gesetz nicht halten kann, bin ich immer ein Seelenmörder und ein Totschläger. Ja? Der zweite Bluträcher ist die strafende Gerechtigkeit Gottes in meinem Gewissen. Das Gewissen klagt uns immer an. Es ist so ein Korrektiv, wenn es jetzt nicht schon von Haus aus verbogen ist bei den kleinen Kindern. Ja? Dass das Stehlen und das Lügen zur Normalität wird, dann hat man natürlich in diesem Falle kein geschultes Gewissen. Aber unser Gewissen wird auch am Wort Gottes wieder neu orientiert und ausgerichtet. Und dieses Wort Gottes gibt uns den Maßstab. Und immer wieder, wenn wir dann Ist- und Sollwert, wenn man es jetzt mal kybernetisch sieht, Ist- und Sollwert vergleicht, muss man sehen, oh, ich kann es nicht. Da ist die Diskrepanz und man möchte ausgleichen und man kann es nicht. Ja? Der Bluträcher hier, die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, die sich in unserem Gewissen bemerkbar macht. In der zweiten Disputation stellt Luther zu den Thesen, er hat insgesamt 15 Disputationen zu seinen Thesen gemacht und in der zweiten schreibt er dann in erster Linie das Sittengesetz, das vom Menschen gute Werke verlangt und da äußert er sich so. Gott will nämlich ernsthaft, dass sein Gesetz erfüllt wird, bis zum kleinsten Tüpfelchen und Buchstaben. Das Gebot und das Gesetz lehrt und schreiben uns mancherlei gute Werke vor, aber damit sind sie noch nicht geschehen. Luther 1520 in der Freiheit des Christenmenschen schreibt dann weiter, sie weisen wohl, sie helfen aber nicht, lehren, was man tun soll, geben aber keine Stärke dazu. Darum sind sie nur dazu geordnet, dass der Mensch darin sein Unvermögen zu dem Guten sähe und lerne, an sich selbst zu verzweifeln. Wow, das war richtig mutmachend, ja? Er schreibt dann weiter, zwar weiß der Mensch innerlich, was nötig wäre, ins Herz geschrieben, sagt Luther hier. Sie sind Anforderungen Gottes. Das Herz selbst ist unverständig und verfinstert. Und Luther weiter in der Disputation. Und so viele äußere Dinge wir auch tun und erleiden, wir arbeiten und mühen uns doch vergebens. Denn das Gesetz wohnt nicht tief in unseren Herzen. Und er überspitzt das dann in den Thesen des Heidelberger der Disputation. Das Gesetz sagt, tue das. Und es geschieht niemals. Das ist unsere Situation. Luthers Schlussfolgerung, niemals sündigt der Mensch grauenhafter als an dem Punkt, an dem er beginnt, das Gesetz zu spüren und zu erkennen. Und genau das führt nachher zu einem Hass gegen Gott. Er will das Gesetz tun, sieht, er kann es nicht, er sieht immer die Messlatte dort oben und kommt einfach nicht über die 2,45 Meter Weltrekord im Hochsprung hinüber. Er schafft es nicht. Das Bemühen, Gott gefallen zu wollen, und Luther hat das ja am eigenen Leibe eigentlich, wenn man das Turmerlebnis und seine ganze Mönchelei dort im Augustinerkloster mitverfolgt, bis ins Exzess getrieben. Der gute von Staupitz, sein Seelsorger, sagt einmal: Martin, das, was du mir seit Monaten beichtest, das sind Puppensünden, das ist Humpelwerk, das sind keine Sünden. Und Luther hat dann eigentlich im Lesen des Römerbriefes erkannt, dass diese verurteilende Gerechtigkeit, du sollst tun, für ihn nicht möglich ist. In diesem Satz aus Hosea, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist eine gerechtsprechende Gerechtigkeit und keine verurteilende. Und das ist das, was letztendlich Luther mit diesem Gesetzeswerk im Gewissen geprügelt und zermartert erfahren hat. Das Gesetz ist ohne Gnade. Das Gesetz ist unbarmherzig. Und jetzt kommt noch der nächste Bluträcher. Ja. Gott hat durch seinen Sohn diese Freistatt angeboten. Und jetzt kommt der Teufel, der uns immer wieder als Verkläger noch einmal ins Gewissen redet und sagt, du hast zwar die Sünde bekannt, aber hast doch lange nicht, das schaffst du doch gar nicht. Ja? Er macht das, was wir getan haben, lächerlich, die Gnade für unmöglich und stürzt uns letztendlich auch in die Verzweiflung hinein. Alles ist notiert, alles ist aufgeschrieben. Thomas, da wirst du doch nicht davon kommen. Das ist der Bluträcher im Geistlichen. Die zwei Angriffsmethoden, die ich schon genannt hatte, die Angst, der Teufel kommt als brüllender Löwe oder als ein Engel des Lichtes. Knapp daneben ist auch daneben. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Freistatt. Also ich hatte das jetzt noch nicht vervollständigt, Bezug zum Sünder, Gottes Gesetz, dann die strafende Gerechtigkeit in unserem Gewissen und Satan als Verkläger und Verführer. Jetzt die Freistatt. Freistädte waren, jetzt haben wir einige Merkmale, für jedermann zugänglich und zu jeder Zeit offen. Das war auch alles geregelt. Gesetzlich, wenn wir in Josua noch hineinschauen, ja, wir haben jetzt nur auszugsweise das gelesen, sie waren für jedermann und immer offen. Und dafür müssten auch die Stadtoberen dann das arrangieren, dass es so war. Ein zweiter Punkt, oder vielleicht noch die Anwendung, der Himmel ist durch Christus jederzeit und immer erreichbar. Ja, da gibt es keine Öffnungszeiten, keine Ladenschlusszeiten. Ja, das Telefon dort ist immer besetzt. Also das ist das Wunderbare, was wir auch hier bei der Errettung nachher des Sünders sehen. Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben. Jeder darf kommen. Das Wunderbare. Ein zweites. Die Freistädte waren immer in sicherer Entfernung. So dass also nicht, wie soll ich sagen, einer aus dem Norden dann in den Süden rennen musste, weil dann da seine Freistatt war, sondern sie waren so angeordnet, ich habe nachher noch ein bisschen davon, dass wir das so sehen, drei rechts, drei links Jordan seitlich gelegen und so, dass die Entfernungen zu einer der nächsten Freistädte immer die kürzeste Entfernung war. Die Freistädte waren eine sichere Zuflucht, ja. Nirgendwo ist der Sünder sicherer aufgehoben als bei Jesus Christus. Das wäre letztendlich auch da die Übertragung. Ja. Niemand darf uns antasten, Römer 8. Wer in der Freistatt Jesu seinen Platz gefunden hat, der wird zwar angepiekt, der Teufel lässt ja keine Ruhe, aber wir sind ja letztendlich mit einer feurigen Mauer umgeben. Die Freistädte waren auf den Empfang des Sünders vorbereitet. Da hieß es dann nicht auf einmal, ah, da kommt einer. Oh, mit dir haben wir gar nicht gerechnet. Müssen wir erst Platz schaffen. Nein, es war immer vorgesorgt, dass von heute auf morgen dort jemand kommen könnte. Und Jesus wartet auf unser Kommen. Nicht? Wir kennen dieses wunderbare Verslein. Kommet her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Okay, danke. Ja, also, da wartet Jesus eigentlich auf uns. Ein viertes, die Freistädte waren nicht weit entfernt. Das habe ich gerade schon ein Stück weit angesprochen. Ja, auch Jesus ist immer in Hörweite, nie weit weg. Das ist ja das Wunderbare. Ja, die Telefonnummer kannst du notieren, 5015, ja, rufet mich an in der Not, so will ich euch erhören und ihr sollt mich preisen. Jesus ist nicht ferne von einem jeden unter uns, haben wir in Apostelgeschichte 17 diese große Rede des Paulus an die Athener dann auf dem Areopag. Es geht gleich noch weiter. Die Freistädte waren auch leicht zu finden. Es musste hier immer ein klares System, war vorgeschrieben, Straßen, die möglichst gerade waren, Wegweiser, die auch als Wegweiser erkenntlich waren und nicht nur irgendwie Zeiger nach oben oder sonst irgendwas, ja. Das war also ganz wichtig und auch das ist es. Jesus lässt sich durch den Glauben leicht finden. Und wie viele Begebenheiten hat man schon gelesen in Biografien, Bodelschwing, wenn man dort hineinliest, wo Behinderte waren, die nicht mehr gesprochen haben, sie haben aber gehört und wird einmal berichtet, dass dann ein Mädchen, ja, wo es hieß, die antwortet gar nicht, da brauchst du gar keine Visite machen, ein Jesuslied gesungen hat, sonst nie was geredet hat, wo das Wort ja, hineingefallen ist und nur der Glaube war bei diesem jungen Mädchen ausschlaggebend, dass es dann letztendlich gerettet wurde. Dann haben wir die Freistädte waren die einzige Zufluchtsstätte. Und Christus natürlich auch. Und wie viele, ich hatte vor 10 Jahren mal den Topic gelesen, da sprach der Gutes Kamprax dann davon, dass 1400 circa Messiasse auf der Welt waren, sich als selbigen ausgegeben haben. Wen nehmen wir denn da von diesen Messiasen? Und Christus ist doch der Einzige, ja, der uns hier zur Verfügung steht. Der einzige Weg zu Gott, das ist das Wunderbare. Ein siebter Punkt, die Freistädte haben bedeutende Namen. Jetzt schauen wir mal her, da werden wir uns gleich noch welche anschauen. Bedeutende Namen. Der erste Name, pass mal auf. Die Freistädte, ich glaube, jetzt habe ich es, jawohl, jetzt kommt das Bild. Hier das Bild wieder und jetzt habe ich die Bedeutung der Namen. Der erste Name des Ortes ist Kades, heilig. Und wo finden wir das? Hier oben. Der rote Kreis zeigt das an. Der zweite Ort, Sichem, heißt Schulter und den haben wir hier unten. Der dritte, Hebron, heißt Gemeinschaft. Und wir sehen alles jetzt auf der linken Seite vom Jordan. Jetzt haben wir Weser, die Burg. Deswegen hätte ich auch gerne ein feste Burg gesungen, aber jetzt haben wir das Lied jetzt gesungen. Ist dort auf der rechten Seite Ramoth, Erhöhung, haben wir auf der rechten Seite. Und Golan, die Freude, auch auf der rechten Seite. Gut, jetzt wollen wir keinen Messstab anlegen, sagen, das eine ist vielleicht doch 5 Meter weiter und das andere weniger. Aber wir sehen, auf Israel verteilt war ein Netz von 6 Freistätten verfügbar, wo man zur Not hätte hingehen können und hingehen musste. Ja, jetzt habe ich natürlich noch einige Sachen zu den Namen. Heilig, Jesus ist der Zuflucht für der heilige Zufluchtsort letztendlich für Sünder, die dort heilig gesprochen werden. Sichem, Schulter, Jesus hat die Schuld unserer Welt und deine, meine Schuld auf seine Schultern genommen. Hebron, die Gemeinschaft, Christus ist der Grund und Vermittler unserer Gemeinschaft zwischen Gott und mir Sünder. Beser, die Burg, Christus ist eine feste Burg. Das haben wir in den Psalmen öfters, ja, eine feste Burg, wo sich David hinflüchtet. Ramoth, Erhöhung, Christus ist erhöht auf Golgatha und in seiner Himmelfahrt aufgefahren. Und Golan, die Freude, denn Christus ist die Freude seines Vaters, die Freude seines Volkes und die Freude eines jeden, der das Heil in Christus annimmt. Rambach schreibt hier, es wird darin abgebildet, die wahre Gestalt Jesu Christi und seines liebreichen Herzens. Valerius Herberger, einer der Kirchenväter aus Ostpommern, schreibt noch dazu, und das ist sehr bemerkenswert, wie er die 6 Städte deutet. Gleich wie 6 Freistädte, schreibt er, sind 3 diesseits, 3 jenseits des Jordans, so finde ich auch bei dir, mein Herr Jesu, am Heiligen Kreuz meine tröstliche 6 Heil- und Freistädte. Dein heiliges Haupt, das von der Dornenkrone zerrissen ist, ist meine erste Freistatt. Da werde ich los der Dornen meines bösen Gewissens und erlange Hoffnung zur Krone des ewigen Lebens. Eine ganz andere Deutung jetzt, ja, die ich so gefunden habe. Deine durchnagelte rechte Hand ist meine andere Freistatt. Damit gibst du mir Ruhe für meine Seele und alles, was die Seligkeit bedarf. Deine durchbohrte linke Hand ist meine dritte Freistatt, die nimmt von mir alles weg, was schädlich ist. Deine aufgespaltene Seite ist meine vierte Freistatt, das ist meiner Seele Trostkämmerlein, da entschwingt sich meine Seele wie ein Täublein bei großem Wetter, sich dort in den Steinritzen zu verbergen. Dein durchschlagener rechter Fuß ist meine fünfte Freistatt, der zeigt mir die rechte Straße zur himmlischen Freude. Und dein durchschlagener linker Fuß ist meine 6. Freistatt. Der tritt der alten Schlange auf den Kopf, dass die Sünde abgewaschen ist von mir. Also eine ganz andere geistliche Deutung nochmal. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt schon zu weit gegangen ist. Aber ich fand es einfach so eindrücklich, wie auch hier diese 6 Freistädte für ihn dann gedeutet ist. Dann, wo ist die Maus? Die Flucht, erster Teil. Derjenige, der jetzt versehentlich jemanden getötet hat, musste sein Vaterland und seine Umgebung, seine Heimat ganz, ganz schnell verlassen. Er war vogelfrei und damit für jedermann und eben vor allen Dingen auch für den Bluträcher erschlagbar. Ein zweites, er musste alles hinter sich lassen, okay, das habe ich jetzt schon. Ein zweites, er muss sich auf den Weg begeben, der zur nächsten Freistadt führt. Er kann nicht sagen, okay, jetzt gehe ich mal vom Norden nach dem Süden, ja, das hätte ihn schon ereilt. Sondern er hat möglichst schnell die allernächste Freistadt ergreifen müssen und das haben wir. Er muss sich auf den Weg begeben, der zu Jesus führt. Das ist, denke ich, auch wichtig. Es gibt nicht um Jesus herum. Ja, war mal eine Reklame zu irgendeinem Christiwell oder sowas in Stuttgart und dann stand als großes Motto, keiner kommt an Jesus vorbei. Und dann hat einer hingeschrieben, außer Grabowski, das war der Dribbler. Das war der Dribbler da aus Frankfurt damals, in den 80er Jahren. Ja, also wir kommen nicht drumherum, wir kommen da nicht darum. Ja, dieser Weg ist zu beschreiten. der zu Jesus führt. Er muss beim Eintritt in die Freistatt, und jetzt kommen wir darauf, seine Sünde nennen. Da hieß es nicht, komm rein, wir warten schon lange auf dich, ja, sondern da wurde er erst mal gefragt, und dort hat er auspacken müssen. Ich habe das und das ist mir passiert. Und genau dasselbe, ja, wer zu Jesus kommt, nicht, das ist ja heute immer so dieser furchtbare, kommt zu Jesus und alles wird gut, die Pickel gehen weg und was weiß ich, es wird alles immer nur gut, besser und noch besser. Ja, Konrad Eisler sagt, es wird nicht besser, sondern uns geht es dann besser. Mit Jesus gehen wir besser. Ja, also, da geht es eigentlich erst richtig los. Ja, und man wird auch hier von Jesus so geführt, dass wir die Sündenerkenntnis, kommt manchmal relativ heftig. Bei mir war es auch so, nicht, wer viel geklaut hat und geht dann wieder ins Kaufhaus zurück, das macht man nicht freiwillig, um dort die Dinge, die man gestohlen hat, hinzulegen und zu sagen, ich habe vor Jahren bei Ihnen gearbeitet und habe dann die Sachen, ich bin Christ geworden, die sind alle hinten umgefallen. Ja, nicht wegen des Heiligen Geistes, der sie da angerührt hätte, sondern weil sie gesagt haben, was sollen wir mit dem anfangen hier, mit dem Komiker. Ja. Und das hat sich dann alles, ich konnte alles bereinigen. Aber bei dem einen oder anderen kommt es gleich. Und Jesus führt uns aber immer in die Buße hinein. Das ist das, was letztendlich kommt. Ja? Die Sünden benennen. Ja, was ist Buße? Siehst du es von Kapf? Nenn 5 Punkte. Erkennen, bekennen, bereuen, hassen und lassen. Es geht um die Sünde. Ja? Die 5 Punkte. Und da wird es ganz praktisch. Wenn ich natürlich keine Bibel lese, dann werde ich das vielleicht auch nicht erkennen. Also dieser erste Schritt ist schon mal wichtig. Aber ich denke, da wollen wir jetzt nicht weiter uns vertiefen. Er muss innerhalb der Grenzen dieser Freistatt bleiben. Er hat also nicht kostenlos frei und dann Urlaub, was weiß ich wohin, ja, wieder nach Hause und noch alles bezahlt. Nein, er muss innerhalb dieser Grenze bleiben. Und auch für uns ist es wichtig, wir müssen innerhalb dieses Glaubens begrenzten Lebens bleiben, wenn man das so will. Nicht, wenn andere sagen, oh, ich kann tun und lassen, was ich will. Nein, das geht bei uns nicht. Der Glaube, ja, der wird bestimmte Dinge sagen, da geht Jesus nicht mehr mit. Nicht, weil ich finde, die Schüler immer gesagt, darf ich das noch? Da sage ich, du, es geht gar nicht darum, darf ich das noch, sondern ist Jesus da noch dabei? Das ist doch die große Frage. Und dann will ich doch da, wo Jesus nicht hingeht, auch nicht selbst noch mich rumtummeln. Wir kommen zu dem Hohen Priester. Der Hohe Priester, ja, bedeutet letztendlich, der Totschläger musste so lange in der Freistatt bleiben und wurde erst durch den Tod des Hohen Priesters wieder frei. Was sehen wir daraus auf Christus hin? Ja, es ist so offensichtlich, ja, dass wir sagen können, der Tod Jesu gibt die Kraft, uns von Tod und vom Fluch letztlich des Gesetzes zu befreien und uns dieses ewige Vaterland zu bewahren. Das ist das. Es ist seltsam, ja, aber der Tod des Hohen Priesters, der konnte ja sein, dass er gar nicht stirbt. Nun, dann hätte derjenige auch dort drin bleiben müssen. Aber er war dann gesetzlich frei, wenn der Hohe Priester verstorben war. Und unser Hoher Priester, Jesus Christus, ist gestorben für uns. Und damit sind wir auch losgelöst letztendlich vom Fluch der Sünde und vom Fluch des Gesetzes. Ja, wow, da haben wir eine ganze Menge jetzt hier wieder mitgekriegt, aber es ist irgendwie, wie sich hier das neutestamentliche Bild eigentlich der Bekehrung und des Christseins hier schon in dieser Freistatt widerspiegelt. Das hat mich so fasziniert. Und ich denke, wenn wir hier schon dieses alttestamentliche Bild haben der Freistatt, ja, dann sollten wir doch tunlichst auch diese Freistatt Jesus Christus für uns nutzen, so wie es uns auch geboten ist. Ja, soweit mal. Ich glaube, ich habe noch mal das Bild hier, ja, was uns das noch mal verdeutlicht. Er hat es gerade noch geschafft. Der Bluträcher hat ihn nicht ereilt. Da können wir dankbar sein, dass es bei Christus auch so ist. Ja, soweit mal.